Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortragsabend mit dem Thema Das neue Europa. Hoffnung oder Illusion? Wir wollen zusammen heute Abend Europa im Licht der Bibel betrachten. Es geht um die abendländische Kultur im Fokus der biblischen Prophetie. In einem ersten Teil möchte ich die Geschichte der europäischen Integration vom Zweiten Weltkrieg bis heute ins Jahr 2010 kurz erzählen. Und dann werden wir das alles im Licht der Bibel beleuchten. Der grauenhafteste Krieg der Menschheitsgeschichte, der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945, brachte unsägliches Leid, Not, Blut und Tränen über unseren alten Kontinent. Die jahrhundertealte innere Zerrissenheit Europas erreichte einen unbeschreiblichen Höhepunkt in einer unfasslichen Eskalation des Bösen mit etwa 70 Millionen Toten. Europa war 1945, als die Kirchenglocken im Frühjahr läuteten, am Boden zerstört. Aber 1946 kam Winston Churchill nach Zürich und erhielt dort eine vielbeachtete Rede an der Universität. In diesem Vortrag sagte er unter anderem: Let Europe arise! Lasst Europa aufstehen. Ferner erklärte er: Wenn Europa einmal einträchtig sein gemeinsames Erbe verwalten würde, dann könnten seine 300 oder 400 Millionen Einwohner ein Glück, einen Wohlstand und einen Ruhm ohne Grenzen genießen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg ist einfach. Es ist nichts weiter dazu nötig, als dass Hunderte von Millionen Männer und Frauen Recht statt Unrecht tun und Segen statt Fluch ernten. Man hatte verstanden. 1951 wurde die EGKS gegründet. Abkürzung für Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das tönt nicht so spektakulär. Es war aber spektakulär. Und zwar wurden durch die Gründung dieser Organisation wichtige Zweige der Rüstungsindustrie und besonders der wichtigsten Rüstungsproduzenten des Zweiten Weltkrieges in Europa, Deutschland und Frankreich, unter eine überstaatliche Kontrolle gesetzt. Das führte zu einer Reduktion der Wahrscheinlichkeit eines weiteren Krieges zwischen den besonderen Feinden Frankreich und Deutschland. In der EGKS kamen Frankreich, Italien, die Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Luxemburg und die Niederlande so zusammen. Notabene, und beachte es gut, in Rom am 25. März 1957 wurden die römischen Verträge geschlossen. Das bedeutete eine Vertiefung der Integration durch die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, kurz EWG, und der Europäischen Atomgemeinschaft, kurz Euratom. ...1958 wurden die drei Versammlungen der EGKS, der EWG und der Euratom zu einer gemeinsamen Versammlung zusammengelegt. Ab 1962 nennt sich diese gemeinsame Versammlung das Europäische Parlament. 1967 wurden die drei Organisationen EG, KS, EWG und Euratom zur EG, zur Europäischen Gemeinschaft, vereinigt. Auch dieser Schritt bedeutete eine weitergehende Vertiefung der Integration. 1973 treten England, Irland und Dänemark der Europäischen Gemeinschaft als Vollmitglieder bei. Und 1981 wird Griechenland das 10. Mitglied. Und so kam es, meine Damen und Herren, zum Europa der 10 Staaten. 1986 wurden Spanien und auch Portugal Teil der EG. Das führte zum Europa der 12. Sie sehen hier das europäische Wappen mit den 12 Sternen. Man dachte, das seien die 12 Staaten, aber als in Europa, wie wir sehen werden, weiter wuchs, kamen keine neuen Sterne mehr dazu. Das hat seine Begründung darin, dass eben diese Sterne nicht einzelne Staaten bezeichnen, wie auf der amerikanischen Flagge, wo mit jedem neuen Staat ein neuer Stern dazukommt, sondern der Designer dieses Wappens war ein Katholik und er wollte damit das Zeichen der Maria als Schutzherrin, als Patronin von Europa symbolisieren. Ich war die katholische Kirche, erklärt Offenbarung 12, die Frau mit dem Sternenkranz, mit 12 Sternen, nicht wie das korrekt wäre als Israel, sondern als Maria. Nun, 1990 geschah etwas ganz Besonderes. Die DDR trat der Bundesrepublik bei und wurde so als erstes Gebiet des Ostblocks in die EEG integriert. Am 1. Januar 1993 kam es zur Vertiefung der Integration durch die Bildung des Binnenmarktes. Von nun an, es gab allerdings schon gleich einige Probleme, aber von nun an sollte Europa ein Gebiet ohne Grenzen werden. Der Binnenmarkt war wieder ein ganz wichtiger Schritt weiter. Am 1. November 1993, da wurden die Verträge von Maastricht umgesetzt. Aus der EEG wurde damals die Europäische Union, die europäische Einheit. Die Mitglieder der EU wurden so zu einer politischen Union umgewandelt. 1985 zeigte die EU klar ihren Willen, sich stetig zu vergrößern. Österreich, Finnland und Schweden traten damals der Union bei und so kam es zu dem Europa der 15. Nachdem der Euro bereits am 1. Januar 1999 als Buchgeld eingeführt worden war, fand die Einführung von Euromünzen und Euroscheinen am 1. Januar 2002 statt. Das war auch ein großes Ereignis. Der Euro ist da. Am 1. Mai 2004 hat die EU 10 neue Mitglieder aufgenommen. Es waren dies Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakische Republik, Ungarn, Slowenien, Malta und Südzypern. Auf einen Schlag kamen 74 Millionen Menschen neu dazu. Und damit hatten wir das Europa der 25 erreicht. Nun war Europa, die EU, ein Block mit 455 Millionen Menschen. fast eine halbe Milliarde. Der größte Wirtschaftsblock der Welt nach der USA. Im Moment noch. Das haben nicht viele beachtet. Plötzlich wurde ein neues Gesetz eingeführt. Wer in einem dieser Oststaaten, die damals Mai 2004 dazugekommen waren, geboren worden ist, kann einen EU-Pass beantragen. Nun, das hat zur Folge, dass theoretisch 20% der Israelis EU-Bürger werden können. Und Israelis sind sich gewohnt, dass man nie sicher sein kann, wo man ist. Und dass es gut ist, menschlich gesprochen, ein zweites Standbein zu haben. Und dadurch entstand plötzlich eine ganz neue Konstellation zwischen Israel und dem neuen Europa. Im Jahr 2007 wurden Rumänien und Bulgarien Mitglieder der EU. Jetzt haben wir das Europa der 27. Kroatien und Mazedonien warten noch auf ihren Beitrittstag. Die müssen noch EU-fähig gemacht werden, müssen aufgemöbelt werden. Ferner möchte die Türkei mit über 60 Millionen muslimischen Einwohnern der EU beitreten. Und dann kämen diese 60 Millionen noch zu den über 3 Millionen in Europa dazu. Damit würden die Verhältnisse der Religion eine ganz entscheidend neue Realität schaffen. Der Islam würde so eine ganz wesentliche politische Kraft im neuen Europa werden. Aber so weit ist es noch nicht. Was uns aber klar ist, Europa ist daran, ein Gigant, ein Riese zu werden, ein Supermarkt und eine Supermacht. Ich blende ein bisschen zurück. Damals, der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der danach in rasantem Tempo erfolgte Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa und in der Sowjetunion haben das Bild und das Selbstverständnis Europas durchgreifend verändert. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde Europa zerstört und zerstückelt. Das haben wir gesehen. Das Zepter wurde Europa aus der Hand geschlagen, zwei Siegermächte befanden von da an über das Wohl und Wehe Europas in Washington und in Moskau. Das war eine tiefe Demütigung für den stolzen alten Kontinenten. Europa vergaß aber nie, dass es während Jahrhunderten ein stolzer Beherrscher der Völker gewesen war und sein Wissen und seine Kultur über alle Weltmeere getragen hatte. Dennoch, wie gesagt, unser Kontinent wurde ab dem Zweiten Weltkrieg zu so etwas wie ein Waffenlager, ein Waffendepot zwischen Ost und West erniedrigt. Das war die Zeit des Kalten Krieges. Der Rote Platz, das Weiße Haus, das sind so die Symbole für die Oberherren des gedemütigten Europa. Aber durch den Zusammenbruch des Kommunismus im Osten begann Europa in gewissem Sinn wieder neu zu sich selbst zu finden und ein Selbstvertrauen aufzubauen. Unser alter Kontinent erhebt sich nun wie ein noch etwas benommener Held, den Schlaf aus den Augen reibend und die Glieder reckend von seinem Lager. Nun, in diesem Zusammenhang ist doch die Frage angebracht. Europa, quo vadis? Europa, wohin gehst du? Nun, deswegen sind Sie heute Abend gekommen. Zur Beantwortung dieser Frage. Diese Frage wurde schon längst beantwortet von den sogenannten Europavisionären. Die gab es ja schon seit Jahrzehnten. Zum Beispiel In jüngerer Vergangenheit hat Dr. Franz Blankart, ein promovierter Philosophe und ehemaliger Schweizer Staatssekretär, als Europa-Befürworter, das gibt es ja auch in der Schweiz, Folgendes gesagt im Blick auf das neue Europa. Zitat: Ein heilig römisches Reich europäischer Nationen soll gezimmert werden. Die Fahrtrichtung ist ziemlich klar. Aber schon lange vor ihm hat der Europavorreiter Emil Luss, nämlich 1955, Folgendes gesagt: Es ist im Wesentlichen so, Europa, die europäische Einheit, brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Sie verstehen, was das heißt. Europa, ein heilig-römisches Reich. Nun, wir wollen jetzt eben Europa im Licht der Bibel betrachten. Die abendländische Kultur im Fokus der biblischen Prophetie. Und darum in dem zweiten Teil jetzt fragen wir uns, was sagt die Bibel zum Thema Europa? Ich blende in Bibelkunde ein bisschen zurück. Und zwar gehen wir in die Zeit der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Das war in den Jahren 606 bis 539 vor Christus. Die Babylonier stiegen damals auf zur Weltmacht Nummer 1. Und das geschah im Jahr 609. Als das Assyrische Reich endgültig am Boden vernichtet, zertreten und zerschlagen worden war. Ab 609 war Babylon die unangefochtene Nummer 1. Und dann wurden in den weiteren Jahren mehrere Kriege gegen die Juden geführt. Der Staat der Juden wurde zusammengeschlagen. Die Juden wurden gefangen, weggeführt ins Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris in den heutigen Irak. Die babylonische Gefangenschaft 606 bis 539 vor Christus. Nun, das hatten die Propheten schon längst vorausgesagt, dass dieses Elend über das Volk der Juden kommen sollte, weil sie Gott und seinem Wort untreu geworden waren. Jeremia 25,11 sagte Folgendes. Im Blick auf all die anderen Nationen rund um Israel herum, die auch durch die Babylonier erobert wurden, sodass eben dieses riesige Reich, das man hier sieht, das babylonische Reich, das über den ganzen Nahen Osten herrschte, entstehen konnte. Und da steht Jeremia 25,11, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen. 70 Jahre! Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk seine Schuld heimsuchen. Die Juden wussten, nach 70 Jahren Herrschaft wird Babylon fallen. Und tatsächlich im Jahr 539, im Herbst, hatten die Perser und Meder das babylonische Reich erobert und kamen selber an die Weltmacht. Sie sehen, 606 bis 539, exakt in der Geschichte so gewesen. Unter den weggeführten Juden in Babylon war auch Daniel, ein Teenager, der sein Leben ganz Gott zur Verfügung stellte. Dieser Daniel hatte später einen ganz wichtigen prophetischen Traum im Jahr 549 vor Christus. Und da sah er, beschrieben in Daniel 7, das Weltmeer, das unruhige Weltmeer der Völker. Und da kamen eins nach dem anderen vier schreckliche Bestien aus dem Weltmeer heraus. Und in Daniel 7 wurde erklärt, diese vier Bestien bedeuten verschiedene Weltreiche, die nacheinander auftreten werden auf der Weltenbühne. Zuerst sah er einen Löwen, majestätisches Tier, aber ein ganz besonderer Löwe mit Adlersflügeln, das sollte das babylonische Weltreich zu seiner Zeit darstellen. Danach kam aber ein gefräßiger, plumper Bär. Das bedeutete das nächste Weltreich, Medo-Persien. Die Medo-Perser waren nicht so majestätisch wie die Babylonier und der Nebukadnezar, aber gefräßig. Die haben nicht nur den ganzen Nahen Osten erobert, die haben wirklich alles verschluckt. Von Afrika, das heißt von Ägypten her, über den ganzen Nahen und Mittleren Osten bis über den Indus hinaus. Aber dann sah Daniel ein drittes Tier, das schnellste von allen. Ein schneller Leopard mit Flügeln und mit vier Köpfen. Nun, das bedeutet das nächste Reich. Erinnern Sie sich noch an die Geschichtsstunden? Das war Alex. Natürlich, der Lehrer sagte Alexander der Große. 20-jährig, mit 10.000 Mann, brach er auf von Europa, von Griechenland. In der sagenhaften Zeit von 13 Jahren eroberte er die ganze Welt bis nach Indien. Ja, dieser schnelle Leopard. Aber etwas ist komisch. Ja, er hat Flügel, ist also ganz, ganz schnell. Aber vier Köpfe. Ich meine, man könnte sagen, vier Köpfe ist nicht so schlecht. Da hätte ich noch drei zusätzliche Festplatten da oben, nicht wahr? Aber das ist echt ein Problem. Vier Köpfe. Wer hat dann das Sagen? Nun, der junge Alex stirbt wahrscheinlich an Malaria in Babylon. Also den Turm von Babel wieder aufbauen wollte. Und dann war die Nachfolge nicht gesichert. Die Generäle machten Bürgerkrieg und so wurde dann das Reich in vier Blöcke auseinandergerissen. Das sind die vier Köpfe. Aber dann das vierte Tier, eine furchtbare, grausame Bestie mit 10 Hörnern. Das sollte das nächste Reich sein, das Römische Reich, das in der Schlacht von Actium 40 vor Christus die letzten Reste des Alexanderreiches gebodigt hatte. Und dann war Rom die unangefochtene Macht der Welt. Aber dann im Traum blickte Daniel zum Himmel empor und sah mit den Wolken des Himmels einer wie eines Menschensohn kommen. Und er übernahm das Reich, die Herrschaft über die Welt. Der Menschensohn, das ist im Alten Testament ein Titel für den Messias, den verheißenen Erlöser für Israel und alle Völker, der am Ende der Zeit als König über die Welt in Frieden und Gerechtigkeit regieren sollte. Also nach diesen vier Weltreichen das Reich Gottes in Jesus Christus, dem Messias. Ja, das Buch Daniel ist wirklich sensationell. Es wurde ja im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben und ich habe mal alle erfüllten Prophezeiungen zusammengezählt und bin auf über 200 erfüllte Prophezeiungen gekommen. Allein in diesen 12 Kapiteln des Buches Daniel. Detailliert über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel, über den Messias, ja, und so weiter. Und man kann alles mit der Geschichtsliteratur genau belegen, hat sich alles wirklich hieb- und stichfest erfüllt. Nun, anhand von Daniel 7 haben wir eine wichtige Übersicht der Geschichte bekommen. Die Bibel nennt die Zeit dieser Weltreiche die Zeiten der Nationen. Wir fassen zusammen, wir sind da in einer Schule, und da muss das alles sehr pädagogisch und didaktisch korrekt zu und her gehen. Also, wir fassen zusammen. Erstens Babylon, Medo-Persien, Griechenland und dann kam Rom und schließlich das Reich Gottes. Ja, Sie stellen sich einige Fragen. Sie sind auch berechtigt. Wir machen jetzt eine Brücke vom Alten Testament zum Neuen Testament. Aber bevor wir das machen, diesen entscheidenden Schritt, eine ganz kurze Erholung. Europäische Kultur, die aber zur Ehre Gottes geschrieben worden war. Wo sind wir stehen geblieben? Bei den vier Weltreichen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann das Reich Gottes. Jetzt wissen das alle auswendig. Und wir wollten eben eine Brücke spannen vom Alten Testament zum Neuen. Und zwar ist das so möglich in der Offenbarung. Im letzten Buch der Bibel, geschrieben von Johannes auf Patmos im Jahr 95, zur Zeit, als das Römische Reich sehr mächtig war, hier auf Erden, da sah der Seher Johannes noch einmal das vierte Tier von Daniel, das Tier mit den 10 Hörnern. Und da wurde ihm erklärt, Offenbarung 17, Vers 8, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Hier wurde klar, das Römische Reich sollte 3 Phasen erleben. A, war, B, ist nicht, C, wird heraufsteigen. Das Römische Reich wird hier beschrieben entsprechend den 3 absoluten Zeiten der Grammatik, wie wir es auf der Grundschule gelernt haben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das hat aber einen ganz besonderen Grund, warum das so beschrieben wird. Obwohl ja Johannes lebt ja, als das Römische Reich war, nicht wahr? Gott, der Ewige, wird in der Offenbarung genannt, Offenbarung 1, Vers 4, der da war und der da ist und der da kommt. Die Umschreibung des Gottesnamens Yahweh, der Ewigseiende und Unwandelbare. War, ist, wird kommen. Nun, in der Offenbarung wird deutlich, dass das Römische Reich sich selber vergöttert. Das war ja schon früher so, mit der Vergötterung der Kaiser. Und das wird auch in der Zukunft so sein. Und so ist das eine ironische Bezeichnung für das Römische Reich, das sich göttlich betrachtet. Das Römische Reich, das Tier, war, ist nicht. Oh, was ist das für ein Gott, der plötzlich nicht mehr ist? Aber dann heißt es, wird heraufsteigen, entsprechend der da kommt. Aber dann geht der Satz gleich weiter und wird ins Verderben gehen. Es ist vorbei. Nicht wahr, wir haben in der Schule gelernt, es gab einmal ein römisches Reich, das war die Phase A, war, aber jetzt wollen wir uns noch mit den Phasen B, ist nicht und wird heraufsteigen, beschäftigen. Übrigens ganz eindrücklich, damals, als das Römische Reich da war, da wurde Jesus Christus, der Messias, geboren. Er kam nicht als der herrschende Messias, der Menschensohn auf den Wolken des Himmels, sondern er kam bescheiden auf einem Esel nach Jerusalem. Und dann wurde er gekreuzigt. Er kam, das Problem unserer Schuld zu lösen vor Gott. Das erste Kommen damals unter Kaiser Augustus wurde er in Bethlehem geboren. Und dann haben wir doch in der Schule gelernt, im Jahr 476 kamen die Barbaren. Jetzt hätte ich fast gesagt aus Deutschland. Nein, aus dem Norden einfach. Und aus dem Osten und drangen in das Weströmische Reich ein, bildeten unabhängige Königreiche und lösten so von innen her die Einheit des Römischen Reiches im Westen auf. Aber das östliche Reich, das sogenannte Byzantinische Reich, das östliche Rom blieb weiter bestehen und das bis ins Jahr 1453. Und dann unter dem Sturm der Türken konnte es nicht mehr stehen und kam zu Fall. Vor einiger Zeit, als ich auf einer Reise war nach Tadschikistan, habe ich einen Zwischenhalt machen müssen in Istanbul und bin dann ins Museum gegangen, natürlich, um die originale Hiskia-Inschrift dort zu sehen. Und dann auf dem Markt habe ich einen Mann gesehen mit einem T-Shirt. Ist ja nichts Besonderes, oder? Das gibt's überall. Aber hinten drauf stand 1, 4, 5, 3. Ja, die wussten diese Zahl, 1453. Damals haben wir Türken das Weströmische Reich zu Fall gebracht. Ja, das war nur so ein kleiner Einschub. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Das Oströmische Reich kam zu Fall. Aber schon lange zuvor, um 800, hat Kaiser Karl den Westen wieder rehabilitiert. Und so gab es da das Heilig-Römische Reich. Das hat sich dann weiter erstreckt über die Ottonenherrscher. Übrigens, den Ausdruck, das Heilig-Römische Reich deutscher Nation, ist zum ersten Mal inschriftlich, also durch eine Überlieferung, belegt aus dem 16. Jahrhundert. Aber so wurde eben durch dieses Heilig-Römische Reich deutscher Nation, wurden große Teile von Europa über Jahrhunderte vereinigt und zusammengehalten. Ja, und das ging so weiter, bis, erinnern Sie sich an diese Geschichtsstunde, 1806, Kaiser Josef legt freiwillig die Krone ab. Das Heilig-Römische Reich, deutsche Nation, war am Ende. Aber in der Stunde vorher haben wir vielleicht gelernt, 1804 hat Napoleon dem Papst die Krone entrissen, hat sich selber gekrönt. Das hat eine besondere Bedeutung. Er wollte sagen, ich bin nicht dem Papst unterstellt, sondern ich habe das Sagen in Europa. Und sein Ziel war klar, ganz Europa zusammenbringen bis nach Russland. Die Idee des Römischen Reiches darf nicht abbrechen. Und dann hat er Gebiet um Gebiet zusammengebracht. Er ist ja auch in der Schweiz, da ganz nahe, da wo ich aufgewachsen bin, ist er da über die Limmat, da hat jetzt noch ein Gedenkstein. Ach, ja, da gehört dann die Schweiz auch dazu. Ja, und das ging so weiter, schreckliche Schlachten, Massaker, Blutvergießen und dann 1813 in der Völkerschlacht von Leipzig war das Schicksal besiegelt. Und kurz darauf wurde dann Napoleon vom französischen Parlament weggetan. Und dann, meine Damen und Herren, gab es kein römisches Reich mehr. Da haben wir die Phase B, ist nicht. 19. Jahrhundert. Die Zeit des Nationalismus in Europa. Jeder war stolz, ich bin Zigeuner. Und darum hat man auch Zigeunermusik in die klassische Musik hineingebracht. Folklore oder ungarische Tänze hat man komponiert, Franz Liszt und so weiter. Jeder war stolz, ein Franzose war stolz, dass er Franzose ist, ein Deutscher, dass er Deutsch ist und so weiter. Europa war innerlich nichts mehr. Da war nichts mehr von dieser Einheit. Zersplittert. Aber diese innere Zerrissenheit Europas erreichte einen ersten fatalen Höhepunkt im Ersten Weltkrieg 1914 bis 18 mit 20 Millionen Toten. Und kurz danach ging es weiter. Darum sehen viele Historiker den Ersten und den Zweiten Weltkrieg als eine Einheit. Und dann kam der Zweite Weltkrieg mit 70 Millionen Toten. Und dann war Europa wirklich am Boden zerschlagen. Und dann kam Churchill nach Zürich. Let Europe rise. Ja, ich habe keinen englischen Akzent und dann mache ich es halt so ein bisschen wie die Amerikaner. Ja, also, lasst Europa aufstehen! Und da haben wir gesehen, da stieg Europa auf und diese Integration ging voran bis heute zu dem Europa der 27. Wird heraufsteigen. Woher? Aus dem Abgrund. Das ist zum Schaudern. Abgrund, griechisch Abyssos, ist das Wort in Römer 10 für das Totenreich. Und wirklich aus der Asche des schrecklichsten Krieges der Menschheitsgeschichte kam dieses neue Europa herauf. Let Europe arise. Wird aus dem Abgrund heraufsteigen und dann nicht 1000 Jahre bleiben und ins Verderben gehen. Wir ahnen die Zukunft Europas. Hoffnung oder Illusion. Und das Eindrückliche ist nun Folgendes. In der Offenbarung wird also diese letzte Phase des Römischen Reiches, wo es raufkommt aus dem Abyssos, beschrieben, wie es sich dann entwickelt zu einer schrecklichen Diktatur, zu einem totalitären Reich. Und die Bibel sagt, und dann wird Jesus Christus wiederkommen, als der Richter der Welt, der Menschensohn auf den Wolken des Himmels, um Gerechtigkeit und Frieden zu bringen und um dem Römischen Reich ein Ende zu setzen. Das ist diese, wir wiederholen nochmals, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und dann kommt das Reich Gottes. Übrigens, das erste Kommen von Jesus Christus war ja im Alten Testament angekündigt. Über 300 Prophezeiungen hatten sich erfüllt. Er sollte ein Nachkomme sein von König David. Konnte man mit den Geschlechtsregistern beweisen. In Bethlehem geboren werden. Genau im Jahr 32 nach Christus sollte er als Fürst auftreten. Das war am Palmsonntag der Fall. Beim Einritt auf dem Esel nach Jerusalem. Er sollte durch die Masse seines eigenen Volkes abgelehnt werden. Gekreuzigt werden. In der Folge sollte Jerusalem und der Tempel zerstört werden, was im Jahr 70 nach Christus geschehen ist. Und dann soll das jüdische Volk unter alle Nationen der Welt zerstreut werden und ständig verfolgt werden. Eine Blutspur von 13 Millionen Toten können wir verfolgen vom Jahr 70 bis ins 20. Jahrhundert. Nun, wir haben gesehen, diese drei Phasen des Römischen Reiches und dass es dann heraufsteigt in der Zeit, wenn der Messias kommen wird als König der Welt. Und diese Zeit nennt die Bibel die Endzeit. Nun ist es aber so, meine Damen und Herren, wir erkennen heute mehr als 160 erfüllte Prophezeiungen über die Endzeit, die sich erfüllt haben seit 1882 bis heute. 1882 begannen die Juden zurückzukehren ins Land der Väter. War die erste Aliyah, die erste Rückwanderungswelle, dann kam die zweite, die dritte und so weiter. Und in der Bibel ist das die Epoche der Endzeit. Und in dieser Zeit sollte dann das Römische Reich aus dem Abgrund heraufsteigen. Und wir haben gesehen, wie es gekommen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. 1946, Let Europe Arise. 1948, der Staat Israel wird gegründet. Das ist schon eindrücklich. Und in der gleichen Epoche alle diese 160 erfüllten Prophezeiungen. Im Moment schreibe ich darüber ein Buch. Also, wir dürfen diese Prophezeiung mit dem Römischen Reich nicht isoliert sehen, sondern das ist ein Element mit über 160 anderen Prophezeiungen in unserer Zeit. Und das zeigt uns, wie glaubwürdig die biblische Prophetie ist. Und jetzt gehen wir weiter. Wir wollen die Zukunft Europas sehen. In Offenbarung 13,1 sieht Johannes aus dem Weltmeer dieses vierte Tier definitiv aus dem Meer heraufsteigen. Und ich stand auf dem Sande des Meeres. Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, welches 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leopard und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Sehen Sie, die Kennzeichen der früheren Weltreiche sind bei dem mit dabei. Nicht wahr? Die Römer haben ja ganz wesentlich die Kultur der Griechen übernommen. Ihre Mythologie, ihre Götter, ihre Philosophie und so weiter. aber die haben auch zum Beispiel die Kreuzigung als schreckliche Todesart, die sie überall angewendet haben gegen die Völker, die ihnen widerstanden, haben sie von den Persern übernommen und Magie und Aberglaube von den Babyloniern. Nun heißt es hier weiter, und der Drache, das ist in der Bibel ein Ausdruck für den Satan, und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Jetzt merken wir, das soll in der Endphase ein satanisches Reich sein. Was wir erlebt haben in der europäischen Geschichte vor einigen Jahrzehnten mit Hitler, das war ein Vorgeschmack von dem, was definitiv noch kommen wird. Ein totalitäres Reich unter einem absoluten Diktator, der mit eiserner Faust Europa regieren wird. Offenbarung 13, Vers 3. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Ich mag mich noch erinnern, wie ich als jugendlicher Mensch mit Schülern gesprochen habe über das kommende Römische Reich und erklärt habe, wie Europa sich entwickeln wird und so. Und ich mag mich noch erinnern, Mitschüler, ja, es kann doch nicht sein, dass das Römische Reich wiederkommt. Und jetzt sehen wir es immer deutlicher. Und wir sehen auch die totalitären Tendenzen. Stichwort EU-Verfassung, ein ganz gefährliches Werk. Ja, und da wundern sich alle, wow, das hätten wir nicht gedacht, dass das Römische Reich nochmals kommt. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tiere gleich und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Sie sehen, das Tier ist einerseits das Römische Reich und andererseits hier in der Beschreibung eine Person. Das ist eben so wie bei Louis XIV, Ludwig XIV, der sagte, l'État, c'est moi, der Staat bin ich. Und so wird auch dieser kommende Diktator Europa in sich vereinigen. Aber Sie merken, Europa ist nicht nur wirtschaftlich daran, der wichtigste Block zu werden, sondern auch militärisch. Das ist noch sehr demütigend, dass Amerika einen Vorsprung hat. Der soll definitiv überholt werden. Und dann wird es so kommen, wer ist dem Tiere gleich und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Nun, schon in meiner Jugendzeit haben Kollegen so gefragt, oder kam aus der Kollegenwelt so die Frage, das kann doch nicht sein. Europa ist doch stolz auf Demokratie. Man wird doch nicht wechseln und ein totalitärer Staat werden. Nun, wir haben in der Geschichte vor einigen Jahrzehnten lernen können, wie man aus einer Demokratie einen totalitären Staat macht. Nicht wahr? Erster Weltkrieg vorbei, das Königtum in Deutschland abgeschafft, Weimarer Republik, Demokratie in Deutschland. Ja, jetzt können alle mitsprechen. Und dann kam die Wirtschaftskrise. Wer hätte das gedacht? Deutschland wurde destabilisiert und dann gab es nicht plötzlich einen Klassenkampf des Proletariats, wie die Marxisten meinten. Oh nein, die waren schockiert, die Marxisten. Es kommt ganz anders. Und ein ehemaliger Kunstmaler sagt, ich helfe euch aus der Misere heraus. Jeder kriegt einen Volkswagen. Und durch die Destabilisierung war der Weg geöffnet, die Bereitschaft, als es ans Portemonnaie ging, die totalitäre Macht zuzulassen. Und genau das beschreibt die Offenbarung. In Offenbarung 6 haben wir die ersten Siegelgerichte, die nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden werden, noch in der Zukunft. Und da sehen Sie, das erste Siegel ist das Kommen des Antichristen, des größten Verführers. Ich werde gleich noch davon sprechen. Und dann die weiteren Siegel sind Erschütterungen der Wirtschaft und der Sicherheit in Europa. Großes Blutvergießen, Chaos, Durcheinander. Und in dieser Situation werden die Europäer bereit sein. Jetzt verzichten wir halt auf die Demokratie. Wir brauchen einen starken Mann, der uns heraushilft. Und ich mag mich erinnern, vor Jahrzehnten war das, auf dem Gymnasium, mein Biologielehrer, Dr. Müller. Sehr, sehr geschätzt, diesen Mann, so ein würdiger, alter Mann war das. Und der sagte, aber da war ich entsetzt, wir brauchen einen starken Mann. Europa braucht einen starken Mann, hat er damals schon gesagt. Nun, der starke Mann wird kommen. Und zwar auf diese Art und Weise. Und so wird Europa zum stärksten Block werden. Und zwar so, dass es in Offenbarung 13,7 heißt, und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk und Sprache und Nation. Europa wird nicht die ganze Welt zu einer Einheit zusammenschließen, aber der Einfluss, die Macht über die Wirtschaft und das Militär wird ausgehen in die ganze Welt, ausstrahlen über alle Kontinente. Und dann Offenbarung 13,11 beschreibt plötzlich ein weiteres Tier, das aber nicht nachträglich kommt und das erste ablöst, sondern mit dem ersten zusammenarbeitet. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm. Und es redete wie ein Drache. Nicht mehr aus dem Meer. Das Meer waren ja die Völker, die nicht israelitischen Völker in der Welt. Jetzt aus der Erde, im Gegensatz zu allen Völkern, steht das auserwählte Volk Israel. Das ist einer, der kommt aus Israel. Und der sieht aus wie ein Lamm. Ich war in der Offenbarung, ist 27 Mal der Ausdruck Lamm eine Bezeichnung für Jesus Christus, der als Messias sein Leben zum Opfer gegeben hat am Kreuz. Und dieser Mann wird so tun, als wäre er der Messias. Nun, das ist der Antichrist. Anti heißt nämlich im Griechischen nicht nur gegen, der gegen Christus ist, sondern auch anstelle von. Das ist derjenige, der sich an die Stelle von Christus setzt und sagt, ich bin der verheißene Erlöser. Er wird Herrscher sein, sagt die Bibel an vielen anderen Stellen, in Israel und wird Propagandaminister des neuen Europas sein. Das erste Tier aus dem Meer wird sein Freund sein. Offenbarung 13,13. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. Und es verführt, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, welche vor dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. Das, meine Damen und Herren, wird der größte Esoteriker aller Zeiten sein. Er wird Zeichen und Wunder tun. Und das ist ja interessant. Seit den 60er Jahren hat sich Europa plötzlich geöffnet für Übernatürliches, Esoterik. Früher hat man diese Leute als Spinner angeschaut, so in der Gesellschaft, nicht wahr? Das hat sich völlig geändert mit New Age und so weiter. Und das wird genau dem Zeitgeist entsprechen, wenn der Mann kommt. Aber die Bibel sagt, ein Beispiel, er wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Also er kann Blitze vom Himmel herabkommen lassen. In der Bibel im Alten Testament war das eigentlich der Beweis für den wahren Gott. Nicht wahr, als die Baalspriester bei Elia, 1. Könige 18, zu Baal riefen, er soll Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Baal war ja schließlich der Blitz- und Regengott der Kananiter. Da geschah nichts. Und der Prophet Elia sagt, ihr müsst ein bisschen lauter rufen. Vielleicht ist er gerade unterwegs oder er schläft. Und die haben geschrien und ja, ein Theater aufgeführt. Und dann hat Elia ganz schlicht gebetet, ohne da eine Band und sich aufpeitschen lassen, ganz schlicht und nüchtern gebetet. Und der Herr hat plötzlich Feuer vom Himmel kommen lassen. Da beim Karmel, ja? Auf dem Karmel. Und dann hat ganz Israel erkannt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und das, was der Beweis war für den wahren Gott, wird Gott in der Endzeit, in der totalen Verführung umkehren lassen. Der Antichrist wird dieses Zeichen tun. Nun, ich habe gesagt, die vergangenen Jahrzehnte seit der Revolution der 60er Jahre haben den Weg für diese Esoterik und für diesen Esoteriker bereitet. Damals in den 60er Jahren haben Millionen von Jugendlichen eine Enttäuschung erlebt über die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Sie waren enttäuscht über den Rationalismus und suchten eine Flucht in eine irrationale Welt. Und das war genau die Zeit, in der Rockmusik aufkamen. Drogen wurden propagiert als das irdische Paradies. Östliche Religionen, Okkultismus, Esoterik. Man forderte einen Bruch mit allen herkömmlichen Werten und propagierte sexuelle Perversion, Homosexualität, Auflösung von Ehe und Familie, Abtreibung. Das ist genau das, was in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 beschrieben wird. Dass der Tag des Kommens von Jesus Christus nicht kommen kann, zuerst muss der Abfall kommen in dem christlichen Europa. Der Abfall von Gott und seinem Wort. Und der Höhepunkt wird erreicht sein, wenn der Antichrist kommt. Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, damit alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Der Antichrist macht ein Götzenbild für seinen Freund in Europa. Und dieses Bild sollen alle anbeten. Aber dieses Bild kann sprechen. Nicht wahr? Im Alten Testament war das immer ein ganz wichtiges Argument gegen die Torheit des Götzendienstes. Die Götzenbilder der Heidenvölker, die haben Augen und sie können nicht sehen. Die haben eine Nase, die riechen nicht. Die haben Hände, können nichts tun. Und dann heißt es im Psalm 115, die haben einen Mund und können nicht sprechen. Und plötzlich wird alles umgedreht werden. Dieses Götzenbild kann sprechen und fordert, dass jeder, der es nicht anbetet, getötet wird. Die Bibel sagt, in dieser Zeit wird in Israel der dritte Tempel gebaut sein. Ich war seit dem Sechstagekrieg, da hat Israel nach fast 2000 Jahren wieder Anrecht bekommen auf den Tempelberg, auf den Tempelplatz. Nur da darf der Tempel gebaut werden. Und verschiedene Organisationen bereiten bereits jetzt den dritten Tempel vor. Ich habe den originalen goldenen Räucheraltar gesehen, den goldenen Schaubrottisch, alles Gegenstände bereitgestellt für den dritten Tempel. Den goldenen Leuchter, siebenarmigen Leuchter habe ich gesehen. Ich habe auch Tempelgeräte, Originale, in den Händen gehabt. Das ist also kein Geschichtchen. Nun, die Bibel sagt, der Antichrist in Israel wird ein Feind sein, der, die den dritten Tempel bauen. Und da, beim Felsendom, muss auf dem ursprünglichen Ort der dritte Tempel gebaut werden. Ja, Sie sehen das, das wird also sehr gespannt. Offenbarung 13, Vers 16. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Etwa der Antichrist, sagt Matthäus 24, wird da auf dem Tempelplatz dieses Götzenbild aufstellen und wird dann den dritten Tempel verunreinigen. Und das wird ein ganz wichtiges Zeichen sein. Und der Antichrist wird das Wirtschaftssystem Europas ändern. Offenbarung 13, 17, am Schluss. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das wird ein neues Wirtschaftssystem geben, ohne Bargeld und ohne Karten. Dann ist Euro out. Also die Euro-Scheine, meine ich. Ich habe nicht gesagt Euro, die Euro-Scheine und die Münzen. Die Karten sind auch out. Die verliert man doch immer wieder. Ja gut, Sie vielleicht nicht, aber viele andere. Und das ist so ein Problem, die können auch gestohlen werden. Und nun, der Antichrist wird verlangen, dass man ein Zeichen hat auf der rechten Hand oder auf der Stirn. Und ohne diesen Code, ich weiß, das ist heute mit der EDV, mit der Software- und Hardwareentwicklung, ist das schon längst, steht das alles bereit. Kann man dann nur noch eben so kaufen und verkaufen. Und nicht wahr, die rechte Hand, das müsste schon ein bisschen brutal zu und her gehen, wenn die wegkommt. Aber was ist das mit der Zahl des Tieres? Dann steht im weiteren Vers, hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl. Und seine Zahl ist 666. Ich erkläre Ihnen, wie das geht. Nicht wahr? Im Griechischen bedeutet jeder Buchstabe eine Zahl. Alpha ist 1, Beta 2, Gamma 3 und so weiter. Und wenn die Zahl 10 erreicht ist, geht es in Zehnersprüngen weiter, 10, 20, 30 bis 100. Und dann geht es in Hundertersprüngen weiter bis zum letzten Buchstaben Omega 800. Jetzt können Sie also im Prinzip bei jedem griechischen Wort können Sie eine Zahl sehen. Sie zählen einfach die einzelnen Buchstaben zusammen. Hier, der Name Jesus, was gibt das? Als Beispiel, nicht wahr? Jota, das ist 10. Eta, 8. Sigma, Wortinnern, 200. Omikron, 70. Ypsilon, 400. Und nochmals Sigma, das Schluss Sigma am Ende des Wortes, 200, gibt 888. Und da wird gesagt, die Zahl des Namens des kommenden Diktators ist 666. Ein bisschen Zahlensymbolik. Die Zahl 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Also was ist die Zahl der Unvollkommenheit, der Verdorbenheit? Unter 7. 6. Und dann noch dreimal verstärkt. Und was ist dann über 7? 8, 8, 8. Das ist wirklich die Perfektion in absoluter Vollendung. Jesus Christus. Und so werden also alle Menschen diesen Code, das 666 oder den Namen des Tieres, die Buchstabenkombination, mit auf der rechten Hand haben. Und wer das nicht akzeptiert, kann nicht mehr kaufen. Ja, und dann? Ja, wenn man das akzeptiert, sagt man, ich anerkenne die göttliche Verehrung des kommenden Führers. Und wenn man das nicht kann, dann kann man nicht mehr kaufen und verkaufen. Steht ja hier. Aber dann wird es prekär für die Menschen nach der Entrückung der Gemeinde, die dann noch da sind. Ha. Übrigens, prekär, woher kommt das Wort? Das kommt von Lateinisch precari, beten. Also wenn es mal prekär wird, dann heißt es, jetzt haben wir eine Situation, da hilft nur noch beten. Und diese Gläubigen werden dann, die durch die Drangsal gehen werden, die Gemeinde wird vorher entrückt, aber die werden dann wirklich beten, dass unser Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ja einfach, das zu beten, wenn man den Tiefkühler voll hat für die nächsten 2 Wochen. Ja? Aber dann, unser tägliches Brot gib uns heute. Die Bibel beschreibt, dieser Moment, wo der Antichrist dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellen wird. Jesus Christus spricht in Matthäus 24, Vers 13 davon und sagt, dann wird die große Drangsal losgehen. Der schlimmste Weltkrieg der Welt. Und das wird so beginnen, Syrien, in Daniel 11, 45, genannt der König des Nordens, wird von Norden her zusammen mit allen seinen Verbündeten, Joel 2 sagt, das wird eine Armee sein, so groß wie nie in der ganzen Geschichte eine Armee gegen Israel gekommen ist. Übrigens, wieso weiß ich, dass der König des Nordens Syrien ist? Ganz einfach. In der erfüllten Prophetie, in Daniel 11, Vers 1 bis 35, ist alles erfüllt, bedeutete der König des Nordens immer Syrien. Aber, wohlverstanden, nicht das Syrien von heute, das kleine Syrien, sondern Großsyrien. Das umfasste Syrien, Libanon, bis nach Pakistan. Das ist heute alles islamische Welt. Und die werden zusammenkommen. Viele Stellen der Bibel sprechen über diesen Angriff von Norden her. Und man kann sogar einen Schlachtplan machen. Ich habe ihn hier gemacht. Nach diesen Stellen, der König des Nordens wird von Norden her Israel überrennen. Und dann wird er Jerusalem erobern und sogar noch weitergehen und Ägypten erobern. Aber dann, sagt Daniel 11, wird er Gerüchte aus dem Norden hören, die ihn erschrecken. Dann wird er zurückkehren und seine Position um Jerusalem wieder festigen. Jesaja 28, 18 und folgende sprechen davon. Psalm 83, Sacharja 12 bis 14. Und Joel 2 sagt, vor dieser Armee wird das Land Israel sein wie der Garten Eden. Und danach, wenn die Armee durch ist, alles verbrannt. es tut mir so weh, wenn ich manchmal sehe, wie die, wenn ich das so bewundere und anschaue in Israel, wie die Wüste aufgeblüht ist und 230 Millionen Bäume sind gepflanzt worden. Nirgends in der Welt wird die Wüste zurückgedrängt als nur in Israel. Das geht alles kaputt. Aber das Schreckliche sind ja die Menschen. Das wird den schlimmsten Weltkrieg aller Zeiten auslösen. Und weil Europa dann in der Zeit des Antichristen mit Israel verbündet sein wird, muss Europa Militärhilfe leisten. Offenbarung 16, 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres, das ist der Diktator, und aus dem Mund des falschen Propheten, das ist der Antichrist, drei unreine Geister kommen wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Erdkreis ist hier Oikumene. Und das ist sehr interessant. Das ist in der Bibel, in der Weihnachtsgeschichte, als Kaiser Augustus den ganzen Erdkreis einschreiben lässt. Das ist der Begriff für das Römische Reich. Das ist nicht für die ganze Welt, der hat nicht die Indianer zählen lassen, ja? Sondern das Römische Reich. Die kommen alle, alle, die zu dem neuen Europa gehören, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, das sind die Herrscher der einzelnen Staaten, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Die römische Armee Europas muss ihre Truppen nach Israel in den Nahen Osten versenden. Offenbarung 16, 15, Gott spricht, siehe, ich komme wie ein Dieb. Völlig unerwartet. Nicht wahr? Sie wissen, mein jüngster Sohn hat jetzt weniger, hat immer so Angst vor Dieben, die nachts kommen. Und das Dumme ist, die melden sich nie an. Nicht wahr? Die kommen einfach überraschend, wenn sie kommen. Und zweitens, die sind völlig unerwünscht, ja? Und so wird die Wiederkunft Jesu als König der Welt für ein Europa, das nicht einmal einen Satz für Gott übrig hat in der Verfassung, das wird eine böse Überraschung sein. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Harmagedon. Sie sehen da, das ist eine konkrete Ebene. Sie sehen da nur einen Ausschnitt von ihr. Eine riesige Ebene in Nordisrael. Das ist Harmagedon. Im Hinterland von Haifa. Hier ein anderer Blick in die Ebene vom Berg Tabor runter. Harmagedon, 740 Quadratkilometer. Nur so als Vergleich, das Bundesland Bremen hat eine Fläche von 404 Quadratkilometern. Also viel, viel größer. Fast doppelt so groß wie das Bundesland Bremen. Und da wird die Armee aufmarschieren, sagt die Bibel. Die europäische schlagkräftige Armee. Und das Interessante, wie gesagt, Harmagedon liegt im Hinterland von Haifa. Haifa ist heute der größte Schiffshafen, Militärschiffshafen Israels am Mittelmeer. In der Antike war der wichtige Schiffshafen, in der Zeit von Johannes, im Süden unten, in Jaffo, bei Tel Aviv, nicht? Aber in der heutigen Zeit ist Haifa der Hafen geworden. Und genau im Hinterland von Haifa liegt Harmagedon. Da werden die Kriegsschiffe Europas einfahren. Und dann bietet sich die Ebene zum Aufmarsch an. Syrien mit seinen Verbündeten ist südlicher bei Jerusalem stationiert. Und jetzt hier noch ein ganz interessantes Bild. Das müsste man fast konfiszieren, das Bild, oder? Es ist ein Blick vom Berg Karmel runter in die Harmagedon-Ebene und Sie sehen einen der größten Militärflughäfen Israels in Harmagedon mit 4 Abflugpisten in alle Richtungen. Das ist schon unglaublich. Das ist alles in der Bibel schon längst beschrieben. Und eben, es geht um die Konfrontation der Kulturen. Europa und die islamische Welt trifft aufeinander. Und Europa erwartet nicht, dass dann die Wiederkunft Jesu geschehen würde. Aber sie wird dann stattfinden. Das wird eine Überraschung sein. Dann lebt der Nazaräer also doch. Und dabei haben unsere liberalen Theologen gesagt, Jesus Christus ist nicht auferstanden und er wird nicht mehr wiederkommen. Ja, auf das die guten Ratgeber gewesen sind. Offenbarung 17, 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Hier wird beantwortet, wie das neue Europa auf Jesus Christus reagieren wird. Das alte Römische Reich hatte unter Pilatus Jesus Christus gekreuzigt. Das neue Römische Reich unter dem kommenden Diktator wird Krieg führen gegen das Lamm. Die werden mit schweren Waffen schießen. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Nicht wahr, die Gläubigen der Gemeinde, die werden ja noch vor der Drangsalszeit, bevor der Antichrist kommt, werden die entrückt werden, um dann mit dem Herrn Jesus zusammenkommen. Wenn ich da mit dem Auto durch Hamagedon gefahren bin, dann darf nicht zu lange, oder? Beim Fahren habe ich da aufgeschaut an den Himmel und gedacht, da werde ich wiederkommen. Ich dabei sein, wenn Jesus Christus kommt als König und Richter der Welt. Und dann wird das letzte Schalengericht beschrieben in Offenbarung 16, 17. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft und es ging eine laute Stimme aus von dem Tempel des Himmels, von dem Throne, welche sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teilen geteilt und die Städte der Nationen fielen. Das schlimmste Erdbeben weltweit, schlimmer als was je geschehen ist, selbst in der Sintflut, als dann auch die Kontinente auseinanderbrachen. Kann sich ja nicht vorstellen. Und die Bibel ganz nüchtern, kurz, knapp wird erklärt, und die Städte der Nationen fielen. Was heißt das? Ja, Sie können das ausdeutschen. Berlin wird fallen. Bonn wird fallen. Bern, Zürich wird fallen. New York, Beijing, Alexandria, Kairo. Die Städte der Nationen fielen. Die ganzen Kulturen werden zusammenbrechen, wenn Jesus, der König, kommt. Ich war das erste Mal, kam der Herr Jesus als der Retter der Welt. Und er ist ja aufgewachsen nach seiner Geburt in Bethlehem, gingen die Eltern nach Ägypten und nach einiger Zeit dann eben nach Nazareth. Die meiste Zeit seines Lebens war er in Nazareth, bis er 30 war. Und Nazareth liegt so auf dem Hügel oben am Rand der Ebene Hamagedon. Der Herr Jesus, auch schon als Kind, als 12-Jähriger, als 15-Jähriger, als 20-Jähriger, hat immer wieder die Hamagedon-Ebene gesehen und hat gewusst, das erste Mal bin ich gekommen als der Retter der Welt, der verachtete Nazaräer. Aber das zweite Mal werde ich kommen in Hamagedon, als der Richter der Welt. Das ist schon eindrücklich, wie das erste und zweite Kommen geografisch hier so zusammen in den Fokus geraten. Hier ein Blick in die Ebene Hamagedon. Der Richter der Welt kommt. Und alle Kulturen werden zusammenbrechen. Und der Herr Jesus wird dann von Jerusalem aus auf dem Thron Davids sitzend seine Friedensherrschaft aufrichten. Und er wird alle Probleme der Menschheit lösen, welche wir nicht lösen konnten, welche unsere Regierungen nicht lösen konnten, unsere Demokratien nicht lösen konnten, alle die Probleme, die die UNO nicht lösen konnte. Das Problem des Hungers, das Problem des Krieges, das Problem der sozialen Ungerechtigkeit, das Problem der Naturkatastrophen, alles wird gelöst werden das Drogenproblem, alles wird gelöst werden. Kann man sich das vorstellen? Aber Jesus Christus wird eben als Richter kommen für alle die, die ihn nicht als Retter angenommen haben. Und so stehen wir, meine Damen und Herren, zwischen diesen beiden Ereignissen. Das erste Kommen Jesu als der Retter der Welt, das zweite Kommen als der Richter der Welt. Nun, wir sind ganz in die Nähe gerückt des zweiten Kommens. Aber wir sind noch dazwischen. Und darum können wir heute noch wählen, ob wir Jesus Christus kennenlernen wollen als den Heiland, den Retter der Welt oder den Richter der Welt. Wir können uns entscheiden. Ich habe mich entschieden für den Heiland der Welt, den Retter der Welt, weil die Bibel uns ganz klar sagt, wir sind alle schuldig vor Gott. Wir haben alle seine Gebote. Wir alle haben seine Gebote gebrochen. Und wenn Gott gerecht ist, und die Bibel sagt, Gott ist vollkommen gerecht, dann muss er uns alle richten in Ewigkeit. Aber ich habe geglaubt, dass die Bibel sagt, dass der Herr Jesus Christus als Stellvertreter damals auf dem Kreuz die Strafe Gottes auf sich genommen hat. Die Strafe, die mich in Ewigkeit hätte treffen müssen. Und dort am Kreuz in den Stunden der Finsternis, als es 3 Stunden lang finster wurde und er geschrien hat, Eli, Eli, Lama, Shabbatani, auf Aramäisch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hatte Gott seinen Sohn gerichtet. Das Gericht, das mich hätte treffen müssen im Feuersee in Ewigkeit, hat den Herrn Jesus getroffen. Und er hat dort meine persönliche Schuld getragen, bevor ich eine getan hatte. Aber Gott in seiner Allwissenheit konnte die Schuld meines Lebens schon damals auf seinen Sohn legen. Und er hat am Schluss gesagt, es ist vollbracht. Und darum weiß ich, weil ich im persönlichen Gebet Gott meine Schuld, was ich noch wusste, bekannt habe, bereut habe und Gott gedankt habe, dass Jesus Christus an meiner Stelle in den Riss getreten ist. Und nun, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist so entlastend. Alles wird vergeben. Und jetzt muss ich keine Angst mehr haben, wenn ich einmal vor dem Richter der Welt stehen werde. Warum nicht? Weil ich weiß, der Richter der Welt, der kommen wird, ist mein Erlöser. Das ist gewaltig. Darum schreibt Johannes in 1. Johannes 4, wir haben Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Freimütigkeit, das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben, wenn der Richter kommt, weil er der Retter ist von denen, die sich ihm anvertraut haben. So möchte ich wirklich jeden aufrufen, der noch nicht Frieden mit Gott hat, dass er heute die Sache festmacht. Im persönlichen Gebet, genauso wie ich das erklärt habe, zu Jesus Christus kommt und seine persönliche Schuld bei ihm ablädt. Aber es muss wirklich echt ernsthaft geschehen. Nicht so oberflächlich. Ja, ich übergebe mal mein Leben Jesus Christus. Das wird ein Fehlschuss werden. Aber wirklich ganz klare, bewusste Entscheidung. Nicht aus dem Moment heraus. Etwas, was man morgen früh nicht wieder bereut. Und das ist so wunderbar. Dann sieht man zwar diese dunklen Wolken, die über Europa zusammenkommen. Aber wir warten dann nicht mehr auf den Antichristen, sondern wir warten auf Christus. Da kommen wir schon bald zur Entrückung der Gemeinde und dann nach dem Antichristen wird er kommen als der König der Welt. Und das Schöne ist, wenn er kommen wird, um dann Frieden in diese Welt zu bringen, ja, diese Friedensherrschaft, die darf ich jetzt schon erleben. Nicht wahr, Jesus Christus hat besetzte Gebiete in dieser Welt. Jedes Menschenleben, jedes Menschenherz, das sich Jesus Christus geöffnet hat, dem Friedensfürsten, kennt bereits jetzt Frieden mit Gott. Und das sind besetzte Gebiete, da kann Jesus Christus jetzt schon regieren. Wie gesagt, Jesus Christus hat keinen Platz in der europäischen Verfassung. Da wurde ganz klar gekämpft. Gott soll nicht erwähnt werden. Aber in den Herzen von all den Europäern, die den Friedensfürsten kennen, gibt es schon jetzt Frieden. Und das ist so schön. Die linksgerichtete Friedensbewegung in Israel heißt Shalom Achshav, Frieden jetzt. Und das ist so typisch jüdische Ungeduld. Man will das jetzt menschlich machen, auf neomarxistischer Grundlage, was Gott in der Zukunft bringen wird. Aber man will nicht warten, bis der Messias kommt. Wir machen jetzt Frieden. Shalom Achshav. Aber ich habe schon viel übrig für diesen Satz. Ich liebe diesen Satz, Shalom Achshav, Frieden jetzt. Weil es ist möglich, wenn wir heute Jesus Christus als den Friedensfürsten ins Leben aufnehmen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Jonas 1, Vers 12. Solche dürfen erleben, Shalom Achshav, jetzt. Frieden mit Gott. Und das wünsche ich jedem, der hier ist. Danke fürs lange Zuhören.